Ihr Lieben, wer in den letzten Tagen Nachrichten geschaut hat, der weiß, wie es in Spanien aussieht. Eine große Hochwasserkatastrophe. Und die Klimaforscherinnen und Forscher sagen uns, dass das zunehmen wird. Die Klimakrise ist das große Problem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das wir irgendwie angehen müssen. Große Fluten, extreme Wetterverhältnisse. Und in anderen Regionen gibt es Hitze, gibt es Dürre. Ich werde heute über eine Geschichte predigen, die wir eben in der Moderation von Jutta Nordsee gehört haben, wo es um Dürre geht, um Hitze, wo eben Wasser fehlt. Wir haben die Geschichte gehört aus 1. König 17. Und bevor wir sie uns näher anschauen, ein paar Hinweise zum geschichtlichen Kontext. Es ist immer wieder wichtig, in den biblischen Texten zu gucken, wo stehen die, um was geht es eigentlich. Sehr bekannt ist König David. Ungefähr 1000 vor Christus hat er gelebt. Und dann, nachdem sein König Salomo auch noch einigermaßen erfolgreich regiert hatte, gab es eine Krise. Das Reich wurde geteilt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar wie Bundesrepublik Deutschland und DDR. Ja. Es gab das Nordreich Israel und das Südreich Juda. 200 Jahre galt diese Reichsteilung. Die beiden Staaten hatten ein problematisches Verhältnis zueinander. Es gab immer mal wieder auch Krieg. Und auch gerade in Fragen der Religion haben sich die beiden Staaten unterschiedlich entwickelt. Es gab Propheten im Norden, es gab Propheten im Süden und es gibt die Königebücher. In den Königebüchern werden die Könige der Bibel beurteilt und gerade das Nordreich kommt richtig schlecht weg. Da heißt es dann immer, und der König tat, was dem Herrn missfiel. Ich glaube, es gibt im Nordreich keinen einzigen König oder nur sehr wenige, die ein gutes Zeugnis bekommen haben. Im Südreich war das ein bisschen besser. Unsere Geschichte spielt ungefähr 900 vor Christus. Im Nordreich. Es herrschte dort der König Ahab. Der König Ahab war eine eher schwache Persönlichkeit. Er war wankelmütig und vor allem hatte er eine sehr dominante und autoritäre Ehefrau, Isabel. Isabel kam nicht aus Israel, kam aus einem anderen Land und sie hatte, wie man in Hessen sagt, die Hosen an. Kennt ihr das auch hier im Norden? In einer Ehe die Hosen an, ja? Okay, auf jeden Fall war sie die Frau mit der großen Dominanz und sie hat gesagt, wo es lang geht, in der Politik und in der Religion. Und sie hat einen Gott importiert aus dem Ausland, den Gott Baal, einen Fruchtbarkeitsgott. Und sie hat verordnet, dass der Gott Israels keine Rolle mehr zu spielen hatte und dass der Gott Baal angebetet und verehrt werden sollte. Das ist die Situation und der Prophet Elia wirkt in dieser Situation und hier setzt unsere Geschichte ein, die ich gerne in drei Schritten entfalten möchte. Erstens, die Dürre kommt. Der Prophet Elia tritt auf und hat eine heftige Ansage an Ahab, ich zitiere aus dem Text. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Also eine große Katastrophe kommt auf die Menschen zu. Hitze, Dürre und da natürlich ein großer Mangel an Wasser und an allem, was notwendig ist zum Leben. Hitze und Dürre. Auch in unserem Leben gibt es Lebensphasen, wo Menschen das so empfinden, wo sie das Gefühl haben, ich bin in einer Wüstenzeit, mir fehlt etwas, ich habe Sehnsucht, ich brauche etwas, aber ich bin wie ausgedörrt, ich bin versenkt von Hitze. Das können verschiedene Dinge sein. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, vielleicht findest du dich irgendwo wieder. Vielleicht hast du den Job verloren. Oder kennst es, die Arbeitsstelle zu verlieren? Und die Arbeitsstelle zu verlieren ist ja nicht nur ein wirtschaftliches Problem, ein finanzielles Problem, sondern Menschen fragen sich auch, was ist der Sinn meines Lebens? Werde ich noch gebraucht? Wofür bin ich eigentlich da? Und dann habe ich noch eine Perspektive. Werde ich wieder eine Arbeit finden? Fragen der Zukunftsangst. Menschen erleben sich in dieser Wüste. Oder vielleicht bist du in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, in einer Ehe und dir fehlt Nähe, dir fehlt Zärtlichkeit, dir fehlen Berührungen, dir fehlt die Zuwendung deines Partners. Klar, offiziell nach außen hin denken alle, super Ehe, tolle Partnerschaft, aber du bist am Verdursten, weil du es nötig hast, dass dein Partner sich dir in Liebe zuwendet. Dass du Zärtlichkeit erlebst, da erleben viele Menschen Dürre und Wüste. Du vielleicht auch? Ein weiteres Beispiel ist die Sehnsucht nach Frieden. Es gibt Menschen, die leben in einer Wüste des Krieges mit den Nachbarn, mit den Kindern, mit den Arbeitskollegen und die sehnen sich nach Versöhnung, nach Frieden, nach einem guten Miteinander. Aber immer nur Streit, immer nur Stress, immer nur Konflikte. Das macht Menschen mürbe. Oder Menschen, die immer Schmerzen haben. Immer. Nicht mal hier und da mal, zwickt ein bisschen, sondern Menschen, die unter chronischen Schmerzen leben, die gar nicht mehr ohne Schmerzmittel leben können. Die kennen auch diese Phasen, zu sagen, wann wird es denn endlich mal so sein, dass ich keine Schmerzen mehr ertragen muss? Gibt es diesen Moment? Oder wird das immer so weitergehen? Und schließlich können Menschen in Glaubenskrisen geraten, wo der Kontakt zu Gott einfach nicht mehr da ist. Dass Menschen sagen, ich bete und ich frage nach Gott und ich habe das Gefühl, meine Gebete prallen an der Zimmerdecke hängen und sie kommen nicht an und ich weiß nicht, wie Gott es mit mir meint. Ich erfahre Gott nicht in meinem Leben. Und sie erleben Wüste und Dürre. Ein paar Beispiele, vielleicht siehst du dich an einer oder der anderen Stelle oder vielleicht gibt es auch in deinem Leben eine ganz andere Wüstensituation, eine andere Form von Dürre, von Bedürftigkeit. Damals in Israel war das so und das war der erste Gedanke, den ich entfalten wollte. Jetzt kommt der zweite Gedanke. Gott versorgt Elia am Bach Krit. Auch für Elia bedeutet dieselbe Situation natürlich auch eine Krise. Es ist ja nicht so, dass wenn man religiös ist, wenn man an Gott glaubt, wenn man betet, dass dann alles gut ist, dass dann alle Krisen nicht so schlimm sind. Ja, er hatte genauso darunter zu leiden, aber hier erfahren wir, dass Gott sich um seinen Propheten kümmert. Ich zitiere aus dem Text. Der Herr sprach zu Elia, bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Aus diesem Bach kannst du trinken. Und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir Essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Krit und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch. Und Wasser bekam er aus dem Bach. Gott hat seinen Freund Elia im Blick und er sagt ihm, er soll in eine enge Schlucht gehen zu einem Bach mit dem Namen Krit. Das ging Richtung, der war in der Nähe des Jordan. Dort soll er sich verstecken, er kann dort Wasser trinken aus dem Bach und wird ernährt durch das, was Raben ihm bringen. Tag für Tag. Eine komische, eine merkwürdige, eine ungewöhnliche Vorstellung von Raben versorgt zu werden. Die Botschaft dieser Geschichte, dieser Episode ist, dass Gott uns vor Krisen nicht verschont. Gott mutet uns solche Zeiten zu, solche Dürrezeiten, solche Wüstenzeiten. So wie alle anderen Menschen erleben wir sie auch, aber wir dürfen erleben, dass Gott sich kümmert. Wir dürfen erfahren, dass Gott für uns sorgt, dass er für uns da ist und dass er sich zuwendet. Und der Schlüssel ist, dass wir achtsam sind. Dass wir auch auf merkwürdige Dinge oder Kleinigkeiten achten. Denn es ist oft nicht so, dass Gott die großen Lösungen schafft, ja? Dass plötzlich die Arbeit da ist, dass der Liebeskummer plötzlich weg ist, dass die Schmerzen plötzlich aufhören. Diese großen Lebenskrisen begleiten Menschen ein Leben lang, oft. Aber was Gott tut, ist durch manchmal ungewöhnliche Dinge oder Kleinigkeiten uns Zeichen seiner Zuwendung und Wertschätzung zu zeigen. Dafür ist aber Achtsamkeit wichtig. Genau hinzuschauen, was begegnet mir im Alltag? Wo kann ich wirklich auch die Zuwendung Gottes erkennen und entdecken? Wo kann ich auch, wo helfen mir auch ungewöhnliche Dinge? Und ich habe gelernt in meinem Leben, Achtsamkeit in der Natur, aber auch im ganz normalen Leben ist etwas Kostbares und macht dankbar und man kann Hoffnung schöpfen, wenn man Achtsamkeit übt. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du dich einfach freust darüber, dass eine Freundin nicht angerufen hat, ein Freund, ne, dass du eine Mail bekommen hast mit einer Ermutigung. Oder dass du einen wunderschönen Spaziergang machen konntest, dich über die Sonne gefreut hast, über die bunten Herbstblätter, dass du ein schönes Stück Musik hören konntest, das dein Herz weit gemacht hat. Es gibt viele kleine Momente des Glücks im Alltag. Wenn man sie achtsam wahrnimmt, dann beglücken sie einen. Und das können wir verstehen als Gottes Zuwendung. Und ich lade euch ein, dass ihr so in euer Leben hineinschaut und die Raben entdeckt, die euch füttern und den Bach, aus dem ihr euch nähren könnt. Ein weiterer Gedanke, der wichtig ist aus dieser Episode, die Raben kamen Tag für Tag. Ja? Elia war angewiesen Tag für Tag auf das, was die Raben ihm brachten. Dieses Prinzip kennen wir auch aus der Wüstenwanderung Israels. Israel bekam Manna und Wachteln eben Tag für Tag. Es geht darum, dass wir von Gott abhängig bleiben, dass wir nicht alles auf einmal haben und dann ist das selbstverständlich und wir brauchen Gott nicht, sondern Gott möchte jeden Tag mit uns im Gespräch sein. Gott möchte immer wieder uns seine Zuwendung schenken und Gott lädt dich ein, dich an ihn zu hängen, abhängig zu sein von ihm und von seiner Fürsorge. Aber irgendwann ist für Elia die Zeit am Bach Krit auch zu Ende. Und es geht weiter, ich zitiere noch einmal, bevor ich dann zu meinem dritten Punkt komme. Nach einiger Zeit trocknete der Bach aus. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia muss weiterziehen. Elia muss in Bewegung kommen, weil es geht so nicht weiter. Der Bach ist ausgetrocknet, die Raben kamen vielleicht auch nicht mehr. Es ging nicht mehr am Bach Krit. Und er merkte, ich muss weitergehen, ich muss weiterziehen. Ich glaube, auch in unserem Leben ist es wichtig, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir uns verändern, dass wir bereit sind, Neues zu denken, Neues zu glauben, dass wir bereit sind, auch Altes zu hinterfragen und innerlich in Bewegung zu bleiben, nicht starr zu sein, sondern unterwegs in Bewegung. Und viele Menschen machen die Erfahrung, dass dann, wenn sie in einer Krise sind, dann sind sie herausgefordert, neue Erfahrungen zu machen, neue Wege zu gehen und auch größere Entscheidungen zu treffen. Und so macht das Elia auch. Solange das Wasser fließt im Bach, war alles super. Das Wasser ist nicht mehr da. Jetzt weiß er, jetzt muss er sich bewegen. Jetzt muss er seinen Standpunkt verändern und muss unterwegs sein an einen neuen Ort. Der Ort war Sarepta, nicht in Israel, in Phönizien. Und dort trifft er auf eine Witwe, die Holz sammelt. Witwen hatten damals keinen leichten Stand. Es ist nicht zu vergleichen wie heute, wenn eine Frau einen Mann verliert oder auch umgekehrt, gibt es in der Regel eine soziale Absicherung. Krankenversicherung und Lebensversicherung, diese Dinge sind ja in unserer Gesellschaft, in unserem Staat da. Damals war eine Witwe darauf angewiesen, dass sie nochmal einen Mann findet, der sie irgendwie auch weiter ernährt oder irgendwie Kinder, die das tun. Es gab nicht dieses soziale Netz und Menschen, Witwen oder auch Ausländer, Waisen, das waren Menschen, die in einer, wo eine große Gefahr bestand, dass sie wirklich unter die Räder geraten. Und diese Witwe hat einen Sohn und sie sammelt Holz und Elia kommt dorthin und sagt, gib mir Wasser und wenn du schon gerade dabei bist, hätte ich auch gerne ein Stück Brot. Und nun kann man zwar sagen, ja, die Witwe war ja von Gott irgendwie vorbereitet, aber ich finde das schon trotzdem ein bisschen ordentlich, ja, wenn Elia kommt und sagt, Wasser und ich hätte auch gerne noch ein bisschen Brot. Und dann platzt es aus der Frau heraus. Ich habe kein Brot. Ich habe noch ein bisschen Öl im Krug. Ich habe noch ein bisschen Mehl. Und jetzt werde ich noch einmal Brot backen und dann werde ich sterben mit meinem Sohn. Sie hatte keine Zukunftsperspektive. Sie wusste nicht, was sie essen sollte, wie es weitergehen sollte. Und dann soll sie für einen Propheten sorgen. Und dann sagt Elia den Satz, der so oft in der Bibel erklingt. Fürchte dich nicht. Das will ich euch auch zusagen. Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute hier bist. Ich weiß nicht, welche Fragen dich quälen, welche Sorgen dich fertig machen, welche Tränen du weinst, vielleicht verborgen. Aber ich möchte dir zusprechen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin da. Ich bin da. Warum kann Elia das sagen zu dieser Witwe, die kurz vorm Verhungern ist? Weil er damit eine Verheißung verbindet. Ich zitiere, der Herr, dein Gott, verspricht dir, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Die Frau ging hin und tat, wie Elia ihr aufgetragen hatte. Das ist eine Zumutung, aber sie vertraut. Elia vertraut, die Frau auch. Spannend, das war gar keine Israelitin, gar keine, die in dem biblischen Gottesglauben groß geworden war. Aber sie glaubt, eine Mutter des Glaubens an dieser Stelle für uns. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ende gut, alles gut. Ne? Happy End hat diese Geschichte. Nein, so will sie nicht verstanden werden. In unserem Leben gibt es auch nicht immer ein Happy End. Oft gibt es kein Happy End. Oft ist es so, dass Menschen in ihren Krisen bleiben, Krisen länger ertragen müssen, manchmal auch scheitern. Diese Geschichte ist aber ein Plädoyer für das Vertrauen. Und das möchte ich dir zusprechen. Eine Einladung, ein Plädoyer Gottes, dass du ihm vertraust in deinen Wüstenzeiten, in deiner Not, in deiner Krise und dass du von ihm erwartest und erbittest, dass er da ist und dass er dich begleitet und mit Achtsamkeit kannst du seine Spuren vielleicht auch entdecken. Die Raben in deinem Leben, den Bachkritt in deinem Leben. Amen.